Vielen Dank und auch von mir hier einen wunderschönen guten Morgen. Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Geschäftsentwicklung. Unser Finanzvorstand Dr. Jan Wicke wird Ihnen gleich die Ergebnisse der Talanx-Gruppe bis zum 30.06.2022 vorstellen und steht Ihnen dann auch im Anschluss für Fragen zur Verfügung. Die Unterlagen müssten Ihnen ja seit 7:30 Uhr vorliegen, Präsentation, Unternehmensmeldung. Und falls nicht, finden Sie diese auf der Talanx-Website, nämlich talanx.com. Ja, Jan, bitteschön.
Ja, danke, Andreas. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich darf Ihnen über die Zahlen des ersten halben Jahres berichten und insgesamt sind wir sehr zufrieden mit der Entwicklung in den ersten 6 Monaten. Wir waren in der Lage, trotz eines sehr, sehr herausfordernden Umfeldes ein Ergebnis von 560 Millionen Euro darzustellen. Das ist eine Eigenkapitalrendite von über 11% und sind daneben auch noch in der Lage, stark zu wachsen. Unser Wachstum nach gebuchten Bruttoprämien beträgt über 17% und da ja auch die Wettbewerber, die wesentlichen zumindest, ihre Zahlen draußen haben, sehen Sie damit, dass wir schon stärker wachsen als unsere Wettbewerber und das ist ein Zeichen dafür, dass die Kunden uns vertrauen und das macht uns auch ein bisschen stolz. Aber gehen wir im Einzelnen mal die Sachen durch. Sie haben dieses erste Chart, was Andreas aufgerufen hat, sehen Sie auf Ihren Schirmen. Wir haben ein Wachstum von 17,7%. Wenn man das währungsadjustiert macht, also um Währungskurseffekte bereinigt, sind es nur in Anführungszeichen 14%. Und da tragen alle Segmente zu dabei. Wir wachsen insbesondere stark in unseren beiden Wholesale-Sparten, Rückversicherung und Industrieversicherung. Wir gehen auch hin, werden zum Jahresende unseren Ausblick in Bezug auf die Prämienentwicklung anheben. Sie sehen hier ein hohes einstelliges Prozentsatzwachstum bis zum Jahresende, aber das ist die währungsbereinigte Ziffer, die wir ja immer in den Outlook schreiben. Und wenn man es nicht währungsbereinigt und die Währung so wie heute wären, dann wären das über 10% Wachstum, was wir fürs gesamte Jahr erwarten. In dem Ergebnis, in der Bottomline, steigern wir das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr auf 560 Millionen. Und ich hatte das ja eingangs gesagt, wir sind zufrieden mit dem Ergebnis, weil wir das erreichen konnten, trotz starker Gegenwindfaktoren. In diesen 560 Millionen ist eine erhebliche Reserve, die ich nachher noch erklären werde, für die Ukraine eben drin. Wir hatten eine Vielzahl von Großschäden. Wir haben Inflation, wir haben ein schwieriges wirtschaftliches Umfeld, in dem wir gerade operieren. Und deshalb betrachten wir diese 560 auch als gutes Ergebnis und deshalb bestätigen wir auch unsere Guidance für das Gesamtjahresergebnis, dass wir ein Ergebnis zwischen 1,50 Milliarde und 1,150 Milliarden erreichen wollen, wenngleich wir uns dafür wahrscheinlich auch schon ein bisschen strecken müssen, damit das genauso passt. Die Profitabilität ist gut. Sie sehen hier einen Anstieg der Profitabilität auf 11,8%. Das sind ja wirklich sehr gute Werte. Das ist aber auch ein bisschen getrieben durch das, was wir im Fachchinesisch als Accounting Mismatch bezeichnen. Wir haben durch Accounting-Regeln eine Verringerung des Eigenkapitals. Übrigens genau in Line mit der Branche, wenn Sie sich die Zahlen der Wettbewerber eben angucken, sogar ein bisschen weniger Eigenkapitalrückgang. Warum? Wir bilanzieren auf unserer Aktivseite der Bilanz alle Wertpapiere zu Marktwerten und auf der Passivseite ist es so, dass wir dort die Rückstellung nicht diskontieren und dann wirkt ein steigender Zins eben so, dass er das Eigenkapital eben vermindert, obwohl, wenn man beide Seiten gleich bewerten würde, wäre dieser Effekt nicht so stark. Ich erkläre das aber später nochmal ein bisschen mehr im Detail. Das kann man ganz gut anhand der Solvabilitätszahlen erläutern, dass hier also kein Thema vorliegt, sondern und wenn man diesen Effekt übrigens bereinigen würde, dann hätten wir immer noch eine Zehner, eine Zehner, annähernd eine Zehner Return on Equity, also einen wirklich sehr guten Wert. Also in der Summe sind wir zufrieden. Was uns dann weiterhin zuversichtlich stimmt für unsere Zukunft, auch im laufenden Jahr, ist, dass wir eine ganz gute Diversifikation haben. Die Kollegen von Investor Relations haben das auf Seite 4 mal aufbereitet, indem sie einerseits unseren Premium-Mix sehen, also die blauen Farben sind die Erstversicherer, die grauen Farben ist die Rückversicherung, also die Hannover Rück. Und da sehen Sie eben ganz schön, dass wir sehr diversifiziert sind und in so unsicheren Zeiten, in denen wir zurzeit sind, hilft das natürlich, um einfach stabil und resilient zu sein und dass die Kunden genau diese Resilienz suchen. Das sehen Sie an unseren Wachstumsraten. Wenn wir auf der nächsten Seite sehen und einfach mal die Erstversicherung versus die Rückversicherung von ihren Prämien und Gewinnanteilen vergleichen, sehen Sie, dass wir einen 60-40-Split haben bei den Prämien und bei dem Net Income schaffen wir 43% aus der Primary Insurance. Also es ist auch eben in diesen groben Dimensionen ganz gut verteilt. Wenn wir weitergehen und mal zur technischen Performance sehen, dann kommen wir auf das, was wir als Gegenwindfaktoren sagen, weil sie in der Entwicklung unserer Combined Ratio die erhebliche Belastung im ersten Jahr durch Großschäden und durch die Ukraine natürlich sehen. Wir haben jetzt hier exemplarisch mal, wir zeigen eine Combined Ratio von 98,4%. Das ist ja jetzt nicht überragend, aber wenn man die Ukraine als den größten Großschaden des ersten Halbjahres exkludieren würde, dann wären das 96%. Und in unserem Combined Ratio sehen Sie in einzelnen Sparten schon eine ziemliche Nat-Cat-Belastung, aber eben auch sehen Sie Inflationseffekte, die sich insbesondere in den beiden Retail-Geschäftsbereichen, also Retail Deutschland und Retail International, eben schon abspiegeln. Aber lassen Sie mich doch zuerst jetzt mal die Großschadenbelastung vertiefen auf der nächsten Seite. Sie sehen hier, dass wir in der Gesamtsumme eine Großschadenbelastung im ersten Halbjahr von 1.083.000.000 hatten. Und das ist deutlich mehr als das, was wir zeitanteilig budgetiert hatten. Wir hatten zeitanteilig 816 Millionen budgetiert. Also wir liegen 267 Millionen über dem Großschadenbudget. Und das ist schon ein ziemlich signifikanter Betrag. Wenn wir jetzt die einzelnen Großschäden mal durchsehen, sind da drei Messages, die ich Ihnen da gerne in dem Zusammenhang machen würde. Erstens Ukraine. Wir haben auf Gesamtgruppenebene 346 Millionen Euro für die Ukraine zurückgestellt. Wenn man jetzt hier ein bisschen in die Tiefe geht, dann ist der weit überwiegende Teil, annähernd 80%, sind dabei für Schäden zurückgestellt, von denen wir annehmen, dass sie bereits eingetreten sind. Man muss sich ja nur die Medienbilder zu den Zerstörungen angucken, die aber noch nicht an uns von Kunden oder Zedenten in der Rückversicherung gemeldet worden sind. Also annähernd 80% entfallen auf sogenannte IBNA-Schäden. Das ist, glaube ich, auch im relativen Vergleich zu den Wettbewerbern eine recht vorsichtige Reservierung. Nichtsdestotrotz ist die Zahl für die Ukraine unsicher. Der Krieg dauert noch an. Viele der Schäden, die wir am Schluss abrechnen werden, hängen auch davon ab, ich glaube, keiner von uns weiß, wie eine Nachkriegsordnung aussehen wird, aber auch wie so eine Nachkriegsordnung aussehen wird. Also welche Werte man noch retten, weiterverwerten und so weiter kann. Also insofern ist das ein Wert, der sicherlich vorsichtig ist, der aber weiterhin mit Unsicherheit behaftet ist und weil der Krieg ja leider noch andauert, wo auch nicht auszuschließen ist, dass noch zusätzliche Reserven zu bilden sind. Neben der Ukraine haben wir im ersten Halbjahr in erheblichem Umfang für Nat-Cat-Events Rückstellungen bilden müssen. Sie sehen das hier auf der Seite 7, auf der rechten Seite. Die Fluten in Australien sind mit fast 260 Millionen zu Buche geschlagen, die Stürme in Europa mit 180 Millionen. Es gab aber auch noch kaum in den Medien populär Fluten in Südafrika, dann nochmal Hagel und ich sag mal so, wenn wir die Liste weiter fortsetzen könnten, hätten wir auch noch Fluten in Malaysia zu bieten und anderes. Was wir wirklich sehen in unseren Zahlen ist, dass die durch den Klimawandel induzierten Naturkatastrophen sowohl in der Frequenz als auch in der Schwere zunehmen. Und insofern kann man natürlich sagen, wir als Versicherer, wir nutzen das, wir können dann unsere Prämien anpassen, auch nach vorne und das eben in unseren Kalkulationen berücksichtigen. Für uns als Gesellschaft ist es ein weiterer Datenpunkt, der ein klarer Aufruf ist, dass man was in Bezug auf den Klimawandel tun muss, was wir hier eben in unseren Zahlen sehen. Jetzt ist nicht alles schlimm gewesen im ersten Halbjahr, was Großschäden angeht. Ich möchte Sie noch auf die Man-Made Losses hinweisen, wo wir mit 65 Millionen sogar einen Wert haben, der deutlich unter unseren budgetierten Annahmen gewesen ist. Einerseits freuen wir uns, früher hatten wir vor allen Dingen im Industriebereich sehr viel Schäden im Man-Made, dass hier auch Ergebnisse der guten Sanierung, die der Vorstand der Industrieversicherung da durchgeführt hat, zu verzeichnen sind. Auf der anderen Seite wissen wir auch, weil wir lang genug im Geschäft ist, dass das auch ein bisschen Glück ist und dass wir nicht davon ausgehen können, mit so niedriger Man-Made-Belastung immer weiter nach vorne zu laufen. Soweit einfach der eine Gegenwindfaktor, also diese ansteigende Naturkatastrophenbelastung. Der zweite Gegenwindfaktor, den wir haben, ist die Inflation. Und alles, was die Inflation auslöst. Ich glaube, die Inflationsdebatte, da sind Sie alle drin, das brauche ich jetzt nicht im Detail zu erklären. Inflation ist für Versicherungen nicht angenehm, ganz grundsätzlich. Das ist ganz einfach. Wir kriegen Prämien am Anfang rein, zahlen die Schäden später. Und wenn dann die Inflation höher ist als das, was wir kalkuliert haben, legen wir was drauf. Also das ist nicht gut für uns, Inflation. Ne? Der zweite Punkt, der ein bisschen vergessen wird, ist, dass ja Inflation und Zentralbankpolitik einen engen Zusammenhang haben. Ja, also dass wir dann mit steigenden Zinsen auch wieder mehr Kapitaleinlageneinkünfte haben. Und der dritte Punkt, und da würde ich sehr gerne auf die Aussagen der FED verweisen, ist, dass wir ja zurzeit noch in einer Phase, zumindest in Europa, in den USA sind wir da schon weiter, von negativen Realzinsen legen und die FED sich zum Ziel gesetzt hat, dass sie wieder in positive Realzinsen kommt, also mehr Zinsen als Inflation. Und das ist gut langfristig für die Versicherung. Aber es gibt einen Übergang zu managen. Und dieser Übergang, der ist schon eine große Herausforderung bei der Inflation. Weil ja die Inflation nicht nur die Neuschäden trifft, das ist das, was Sie auch in der laufenden Rechnung bei uns gesehen haben, sondern auch die Schäden trifft, die in Abwicklung sind. Ja? Und wir sehen uns aber als Talanx da außerordentlich gut gerüstet, gerade auch im Wettbewerbsvergleich damit umzugehen, weil wir ja immer sehr, sehr vorsichtig reservieren. Wir veröffentlichen ja einmal jährlich, was unsere sogenannten Resiliency Reserves sind. Resiliency Reserves sind, wir lassen etwa 94% unserer Rückstellung von externen Aktuaren nochmal überprüfen. Das ist Teil unserer Governance, weil wir eine sehr dezentrale Organisation sind, dass wir sicher sind, dass alles, was dezentral passiert, auch so passt. Und die geben uns dann eine Schätzung, wie viel sie reservieren würden und wir vergleichen das mit der Schätzung, wie viel wir reserviert haben. Und da sieht man eben, dass wir 3 Milliarden mehr reserviert haben, als die externen Aktuare für ausreichend halten würden. Aber das ist so ein bisschen auch deshalb, wir sagen also ein bisschen selbstironisch, dass wir traditionally different sind. Wir sind ein bisschen konservativer als die anderen und das hilft natürlich in solchen Situationen. Insofern halten wir unsere Guidance für das Gesamtjahr. Und jetzt würde ich einmal schnell durch die Segmente gehen. Ich beantworte dann aber in der Tiefe gerne auch Fragen, wenn Sie zu den Details haben. Also Industrieversicherung sind wir sehr zufrieden mit der Entwicklung. Wir wachsen hier sehr stark in einem recht harten Markt. Die Combined Ratio liegt für 6 Monate bei 96,5, im zweiten Quartal sogar unter 96, aber ich möchte das gleich relativieren. Das ist ein volatiles Geschäft, da gibt es auch mal Quartale mit über 100. Fürs Gesamtjahr erwarten wir irgendwo eine 97, irgendwas für dieses Geschäftsfeld. Net Income ist leicht gestiegen, also eine sehr zufriedenstellende Entwicklung, insbesondere das Wachstum macht Freude. Wenn wir auf der nächsten Seite gehen, Retail Deutschland, da haben wir folgende Entwicklung. Wir wachsen hier wieder, vor allen Dingen strategiekonform in der Schadenunfallversicherung, etwas weniger in Leben und in der Schadenunfallversicherung vor allen Dingen im Bereich kleine und mittlere Unternehmen. Das ist wirklich sehr erfreulich. Nicht so erfreulich ist die Entwicklung des operativen Ergebnisses. Hier sehen wir zwei Effekte. In Deutschland gab es eben Stürme. Ja, dadurch, dass die Rückversicherungsmärkte sehr viel härter sind, haben wir auch ein bisschen weniger Rückversicherungsschutz gekauft für das Segment, was man dann eben leider auch in der Ergebnisentwicklung eben hier sieht. Das heißt also dadurch getrieben vor allen Dingen. Wir haben auch eine Normalisierung der Schadenfrequenzen auf in Richtung Vor-Corona-Level und Inflation. Da kommt also gerade einiges zusammen. Deshalb haben wir in der Schadenunfallversicherung hier Ergebnisverschlechterung nach vorne. Bedeutet das natürlich, dass da ein bisschen Druck auf dem Kessel ist, die Dinge eben wieder ein bisschen zu adjustieren. Wenn wir nächsten zwei Sparten, da sind die Sachen, die ich gerade nächsten zwei Seiten sind die Sachen, die ich gerade zusammengefasst habe, nochmal im Detail eben aufgeführt. Sehr erfreulich, wenn wir auf die Lebensseite gehen, Andreas, sind aus meiner Sicht die Lebenszahlen. Neben den Zahlen, die hier auf dem Chart sind, möchte ich einfach darauf hinweisen, dass die Solvabilität im Durchschnitt über alle unsere Lebencarrier in Deutschland inzwischen bei 349% Solvency II Ratio ohne Transitionals sind. Also wenn wir die Transitionals einrechnen, ist noch höher. Das sind wirklich gute Werte und zeigt, wie sehr die Kollegen in dem Geschäftsbereich vorwärts gekommen sind. Das ist sehr, sehr schön. Ebenfalls schön ist, dass so der Absatz, also Neugeschäftswachstum, haben wir hier eben auch, dass das in der Prämie sich nicht so stark widerspiegelt, liegt einfach daran, dass wir historisch bedingt überproportional hohe Abläufe eben in den Beständen eben haben, aber das Neugeschäft wächst auch hier 12% haben wir Wachstum im Neugeschäft, davon 30% in biometrischen Produkten. Das sind sehr, sehr schöne Zahlen. Kommen wir zu Retail International. Bei Retail International sehen wir ein stolzes Wachstum von 13% und währungsbereinigt werden sogar 17%. Wenn man dann ein bisschen tiefer reingeht, ist es so, dass auch hier wir ein strategiekonformes Wachstum im Schadenunfallbereich sogar von 25,5 oder währungsbereinigt über 30% haben. Vor allen Dingen in Türkei, in Chile und in Polen. In Chile haben wir ja diese Kooperation mit der Banco Estado. Ja, ich bin in der Aussprache nicht so gut. Ich hoffe, Sie sehen ja das nach. Banco Estado, die sehr, sehr gut angelaufen ist und wo wir die Effekte eben in diesen Zahlen eben auch sehen. Das Ergebnis in Retail International ist praktisch, wenn man es auf Quartalsebene ist, ist es stabil, ein kleines bisschen rückläufig. Wir haben eine Reihe von Sondereffekten eben hier drin. Wir haben ja Anfang des Jahres den Verkauf unserer russischen Einheiten geclosed. Das hat das Ergebnis mit 23 Millionen belastet. Dagegen hatten wir einen Effekt von rund 16 Millionen in Polen aus einer Teilveräußerung bei einer Beteiligung. Also in der Summe haben wir hier leicht negative Sondereffekte, die eben wirken. Insofern ist das Ergebnis als stabil zu betrachten, was angesichts der Inflation, mit dem wir insbesondere in der Türkei oder auch in Brasilien zu kämpfen haben, ein wirklich gutes Ergebnis ist, was wir hier gesehen haben. Zur Rückversicherung, glaube ich, brauche ich nicht so viel zu sagen, weil die Kollegen von Hannover Rück ja hierzu schon berichtet haben. Ich kann einfach nur wiederholen, wir freuen uns sehr über die wirklich guten Zahlen der Kollegen und hoffen, dass das auch so weitergeht. Wenn man jetzt nochmal zu den anderen Faktoren neben dem Versicherungsgeschäft, also die Kapitalanlagenperformance eben eingeht, dann sieht man, dass weil wir wachsen, auch das ordentliche Investment-Income wächst, dass wir aber, wenn man unterm Strich anguckt, deutlich weniger Erträge aus Kapitalanlagen haben. Sie sehen das hier an der Ziffer 2 auf der Seite 17, die Realized Net Gains, die sind also signifikant 80% unter dem Vorjahr. Und das liegt aber an dem Effekt, dass wir infolge des Zinsanstiegs keinen Zuführungsbedarf mehr zur Zinszusatzreserve hatten und insofern dann auch nicht realisiert haben. An dieser Stelle ist es ist ein bisschen durch Abschreibung getrieben, das Ganze. sondern vor allen Dingen in Zuführungsbedarf zur Zinszusatzreserve. Sie sehen den Zinsanstieg auch in der Bewertung der Assets under Own Management. Die sind leicht rückläufig. Ich möchte einfach hier nur mal anmerken, wenn man den Nettomittelzufluss eben nehmen würde, wie das in der Asset-Management-Branche ist, dann hatten wir sogar 6 Milliarden Nettomittelzufluss. Aber man sieht auch daran, also in der Cashflow-Entwicklung, unser Wachstum. Also das hat den Rückgangseffekt, der durch den Zinsanstieg ausgelöst ist, nochmal deutlich reduziert. Die Kapitalanlagenrendite beträgt 2,7%. Für das Gesamtjahr sind wir ja sogar noch ein bisschen pessimistischer als diese 2,7%. Und das liegt auch daran, dass wir uns die Option offen halten wollen, am Schluss ein bisschen Ergebnissteuerung zu betreiben, indem man vielleicht auf der festverzinslichen Seite ein bisschen mehr Fokus auf zukünftige laufende Verzinsung legt. Und das kann man ja tun, indem man bei Festverzinslichen auch ein paar Verluste realisiert. Wir möchten das zumindest nicht ausschließen, um dann ein höheres Zinsniveau für die Zukunft einzukaufen. Wir möchten das zumindest nicht ausschließen, dass wir sowas überlegen. Wenn man unser Portfolio von der inhaltlichen Struktur eben ansieht, sieht man, dass wir weiterhin ein Low-Beta-Investment-Portfolio haben. Das wird sich auch so schnell nicht ändern, weil wir wollen die Risiken vor allen Dingen auf der versicherungstechnischen Seite nehmen. Das sind Risiken, die wir gut diversifizieren können. Wenn wir auf Seite 19 gehen, dann sieht man diesen Zinsanstiegseffekt und die Auswirkungen auf das Eigenkapital. Ich hatte Ihnen ja versprochen, dass ich das ein bisschen mehr erläutere. Sie sehen hier, dass wir einen Rückgang eben auf 8,24 Milliarden Euro im Eigenkapital durch Zinsentwicklung haben. Und das liegt halt daran, dass wir Marktwerte auf der Aktivseite und auf der Passivseite keine Marktwerte haben, also die höhere Diskontierung, die eigentlich ökonomisch angezeigt wäre, nicht hatte. Und jetzt habe ich aber eine gute Botschaft, wenn wir dann demnächst IFRS 17 haben, wir rechnen das ja zurzeit schon parallel, dann wird dieser Effekt weg sein, ja, weil wir dort so der Accounting Mismatch durch die neue Rechnungslegung reduziert wird. Und ich glaube, das wird es auch einfacher machen, unsere Zahlen zu entwickeln. Wo wir diesen Accounting Mismatch schon aufgehoben haben, ist auf der nächsten Seite. Das ist in der Solvenzbetrachtung. Und Sie sehen hier, dass unser Solvency Ratio mit 211% sogar leicht oberhalb unserer Zielrange von 150 bis 200 liegt. Wir haben einen Rückgang hier gegenüber dem letzten Quartal von 3 Punkten, aber da gibt es eine ganz einfache Ursache. Wir haben ja im Juni 500 Millionen Nachranganleihe zurückgezahlt und diese 500 Millionen, die sind jetzt bei den Eigenmitteln eben weniger verfügbar. Das ist das, was der Haupteffekt dieser Entwicklung eben ist. Kommen wir zum Ausblick. Der Ausblick bleibt unverändert. Das heißt, ein Ergebnis von 1 Milliarde 150 Millionen bis auf eine Sache, und das ist, dass wir angepasst haben bei unserem Wachstum. Wir sagen jetzt ein High Single Digit Growth, wie Sie auf der Folie lesen können. Das ist währungskursbereinigt. Einfach nur nochmal der Hinweis, wenn man das in gebuchte Bruttoprämien übersetzen würde und zu heutigen Währungskursraten, aber ich bin wirklich kein guter Prognostiker, was Währungskursentwicklung angeht, dann wären es 10%. Insofern wäre ich jetzt gerne bereit, Ihre Fragen entgegenzunehmen. Aus Sicht von uns bei der Talanx sind wir sehr zufrieden mit den ersten 6 Monaten.
Ja, ganz vielen Dank, Jan. Dann gebe ich an Nathalie weiter, die gerne die Fragerunde einläuten darf.